Am Montag wurde die polizeiliche Kriminalitätsstatistik für Deutschland vorgestellt. Aus diesem großen Gewirr an Zahlen stechen einige besonders dramatische Delikte hervor. 1371 Mal wurde bei Gewalttaten geschossen. Fast 30.000 Messerangriffe wurden registriert. 2453 Fälle von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen sind registriert. Hinter diesen anonymen Zahlen und technischen Begriffen stecken natürlich Menschen. Sie werden Opfer von Gewalt, sie verlieren ihr Leben oder sie sind traumatisiert und für ihr Leben gezeichnet. Morgen wird es in Dresden eine Kundgebung mit Trauermarsch geben. Die Trauerwache Deutschland will den Opfern Raum geben. Gegründet wurde sie von drei Initiatoren. Einer von ihnen ist Michael Kürath. Er ist selber Hinterbliebener, er spricht für die Organisation und ist heute unser Gast. Herr Kürath, guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Nach Tötungsdelikten ist ja häufig die erste Frage, wer war es? Sie legen aber den Fokus auf die Opfer. Warum machen Sie das?
Genau aus dem Grunde heraus. Es ist inzwischen eine Geschichte entstanden, dass man so das Gefühl hat, es wird quasi sofort nach einer solchen Tat hysterisch gesucht, warum jetzt ein Täter jemanden umgebracht hat, und nach Ausflüchten gesucht, die das relativieren, warum jemand als Mörder losgezogen ist, wobei über die Opfer überhaupt gar nicht gesprochen wird. Und ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Konsequenzen so eine Tat auch für Familien, für Angehörige, für Freunde, für Mitschüler, für Lehrer, welch ein großer Kreis in so einer Tat dahinter steckt. Und wir erleben es auch sehr häufig, dass über solche Fälle dann sofort auch über forensische Gutachten gesprochen wird, die per Ferndiagnose gestartet werden, ohne dass irgendwie ein Psychiater jemals den Patienten jemals gesehen hätte und trotzdem ihm attestiert, dass er traumatisiert ist, dies ist und das ist. Was ja viele gar nicht wissen, dass so eine Traumatherapie je nach Länge und Intensität auch schnell mal 200.000 Euro und mehr kosten kann. Da wird überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt, ob dieses Geld ausgegeben wird.
Sie sprechen also hier von der Traumatherapie für den Täter und nicht für die Hinterbliebenen.
Ja, und für die Hinterbliebenen ist dann kein Geld da. Es wird auch für die Täter, spielt Geld überhaupt keine Rolle. Also da wird alles wirklich in die Wege geleitet. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die können ihre Kinder noch nicht einmal würdevoll unter die Erde bringen, geschweige denn, sie können sich einen Grabstein leisten.
Auf Ihrer Internetseite dokumentieren Sie einige Fälle. Auch morgen bei der Mahnwache werden Fotos von Opfern gezeigt werden. Nach welchen Kriterien gehen Sie dabei vor?
Es sind inzwischen so viele, dass wir sie gar nicht mehr alle zeigen können und auch nicht auf einmal zeigen können. Und wir besprechen uns natürlich sehr viel mit den Familien der Hinterbliebenen. Wir wollen ja auch nicht einfach irgendetwas zeigen. Wir belesen uns schon, welche Fälle dahinter stecken, wen es getroffen hat, wie die Fälle verlaufen sind. Also danach sortieren wir schon genau, welche Bilder wir zeigen. Aber es ist nur ein Bruchteil. Wir werden jedes Mal das Ganze erweitern.
Aber was ist das entscheidende Kriterium? Müssen Sie ja irgendwie auswählen. Und Sie sagen ja auch Opfer seit 2015.
Von den meisten Fällen sind es immer fünf Eckpunkte, die uns alle einen. Es ist fast immer dasselbe Täterprofil. Es ist fast immer dasselbe Tatwerkzeug. Es ist nahezu derselbe Tathergang. Es sind dieselben Tatmotive und es sind am Ende einer solchen Tat immer wieder dieselben verdächtigen Politiker, die mit den typischen Floskeln vor die Kameras treten, großes Bedauern bekunden und alle möglichen Versprechungen machen, dass in Zukunft mit aller Härte dagegen vorgegangen wird. Ich finde es inzwischen polemisch, aber ich muss es leider so sagen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe es in den letzten 3 Jahren mehrere hundert Mal gehört. Immer wieder das Gleiche, immer wieder von denselben Protagonisten. Ich kann das leider nicht mehr ernst nehmen, weil es ist kein bisschen Handlungswille zu erkennen. Es wird immer nur geredet oder versprochen zu reden. Aber bis jetzt gehandelt wurde bis jetzt gar nicht.
Das ist jetzt sicherlich nicht ganz einfach, aber wir können ja offen sprechen. Sie sagen es ja auch öffentlich, Ihre Tochter Anne-Marie wurde 2023 erstochen von einem staatenlosen Palästinenser. Hier haben wir also schon mal zwei dieser Merkmale erfüllt. Das heißt, es geht bei Ihnen um Tatwerkzeug, Messer und migrantische Täter.
In der Überzahl ist es tatsächlich so. Wir sind auch als Trauerwache Deutschland da angetreten, dass wir nicht pauschalisieren. Ich weiß, es gibt welche, die sagen, alle Ausländer sind kriminell. Jeder, der ein bisschen Gehirn hat, weiß, dass es dummes Zeug ist. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass der Großteil dieser Taten, die dort stattfinden, leider von Migranten begangen wird. Das gibt ja auch die Polizeistatistik so her. Wir alle müssen, jeder, der irgendwo arbeitet, wir wissen, was wir alles dokumentieren müssen. Ich alleine verwende fast 40% meiner Arbeitszeit hier im Betrieb, um meinen Dokumentationspflichten nachzukommen. Und die Bundesregierung kümmert sich in keinster Art und Weise um ihre eigenen Gesetze. Im Gegenteil, sie können heute nicht einmal benennen, wie viele Menschen in diesem Land sind, wo sie sich befinden, was sie machen, welche Schulbildung sie haben, welche Ziele sie haben. Aber Geld bekommen sie jeden Monat. Und wenn ich dann höre, das wäre menschenfreundlich, stelle ich mir auch die Frage, was ist daran menschenfreundlich? Menschen unter falschen Voraussetzungen dieses Land hier einzuladen, sie in irgendwelche Containerdörfer zu stecken, ihnen jeden Monat ein bisschen Geld in die Hand zu geben und das dann Integration nennen. Ich glaube, das sind viele Dinge, die ganz gewaltig schief laufen und ich verwahre mich dagegen, in irgendeine Richtung zu pauschalisieren oder zu stigmatisieren. Aber es sind Probleme, die vorhanden sind und ich glaube, wir allesamt sind sehr gut darin beraten, dass wir uns mit Fingerspitzengefühl und Intelligenz zusammensetzen und wirklich mal anfangen, diese Probleme auch beim Namen zu nennen, ohne zu pauschalisieren, zu stigmatisieren oder sonstiges, sondern wirklich die Probleme beim Namen nennen, um auch Lösungen zu erarbeiten, wie wir in Zukunft damit umgehen können.
Jetzt haben Sie ja selber schon Hintergründe von Tätern genannt, also schwierige soziale Milieus. Sie kommen nach Deutschland, dann sind Sie erstmal in Auffangeinrichtungen, kommen nie wirklich an in diesem Land. Dann gibt es da möglicherweise traumatische Erfahrungen, psychische Erkrankungen. Kritiker Ihrer Arbeit würden Ihnen vermutlich vorwerfen, dass das eigentlich die entscheidenden Merkmale sind und nicht der Migrationshintergrund. Darum sollten Sie nicht unbedingt auf den Migrationshintergrund abstellen, sondern genau auf diese Merkmale und die dann versuchen zu heilen.
Das ist sicherlich ein sinnvolles Ansinnen, aber wenn wir heute hören, dass alleine durch die Corona-Phase inzwischen so viele Jugendliche einen Therapieplatz benötigen, dass in manchen Bundesländern bis zu 6 Jahre darauf gewartet werden muss, weil wir überhaupt gar nicht die Kapazitäten haben. Wir können ja nicht ständig Menschen hier einladen und sagen, wir therapieren sie, wenn wir überhaupt gar nicht mal die Möglichkeiten dazu haben, unsere eigenen Kinder zu therapieren. Und das Zweite, was viele ja auch in der ganzen Sache vergessen, ist die Sache, unsere Therapien, die wir hier haben, die sind ausgerichtet für mitteleuropäische. Das heißt also, dass es darum geht, ein mitteleuropäisches Weltbild, das Erlernte, das schulisch Umgesetzte, alles was dort ist, trifft auf mitteleuropäische Kultur. Die Mechanismen funktionieren aber nicht bei Menschen aus anderen Kulturen. Das sagen inzwischen viele Psychologen. Insofern ist das Ganze recht haltlos. Wir müssen also dann speziell Psychologen schulen und ausbilden dahingehend, dass sie mit anderen Kulturen kompatibel sind, was unsere Therapien absolut nicht sind. Und auch das müsste jemand mal öffentlich ansprechen.
Sie dokumentieren auf Ihrer Internetseite ja auch den Tod von Philippus in Bad Oeynhausen. Ein 19-jähriger Syrer wurde zu 9 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Familie von Philippos hat aber darauf hingewiesen, dass sie ja selber einen Migrationshintergrund hat und nicht politisch vereinnahmt werden möchte. Machen Sie das, wenn Sie sagen, ja, wir machen Politik mit Opfern von Gewalt?
Nein, in keinster Art und Weise. Es muss jeder entscheiden, wie er mit dem Thema Tod umgeht. Das ist höchst individuell. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt, es geht nicht darum zu pauschalisieren. Aber wir müssen halt einfach in die Kriminalstatistik reinschauen. Die Zahlen belegen es ganz klar. Und wir müssen sehen, dass wir daran eine Lösung finden und erarbeiten. Und am besten alle gemeinsam. Es nützt nichts, die Augen zu verschließen und zu sagen, wenn wir nicht drüber sprechen, gibt es das Problem auch nicht. Doch, das Problem gibt es und es wird immer größer. Und wir müssen wirklich dafür sehen, im Sinne unserer Kinder, dass wir eine Lösung dafür arbeiten. Am besten alle Parteien an einem Tisch und zu sehen, wie wir das Problem in den Griff bekommen.
Wenn wir von männlichen migrantischen Tätern sprechen, als Lösungsansatz mehr Geld genau in diese Gruppen, damit da gar keine sozialen Probleme entstehen und dass da Gewalt weniger vorkommt, großzügigere Wohnungen, damit sie sich nicht nur im Park aufhalten, sondern eben auch zu Hause, Familiennachzug deutlich ausweiten, damit sie hier ihre Strukturen haben und in diesen Strukturen auch dann vernünftiger leben können oder abschieben. Es sind ja sicherlich 2 Extremvorschläge. Wo sehen Sie da eine Lösung?
Ich bin kein Rechtsanwalt, ich kann dazu schwer etwas sagen. Grundproblem ist aber, die Bundesregierung ist nicht in der Lage dazu, unsere Grenzen zu schützen. Es ist so, wenn Sie heute Ihre Haustür öffnen und Sie haben 3 Zimmer und 50 Quadratmeter, dann können Sie vielleicht 1 oder 2 Menschen eine gewisse Zeit lang beherbergen. Wenn aber 30 bei Ihnen in der Bude sitzen, kriegen Sie ein ernstes Problem. Das muss man ganz realistisch mal so betrachten. Und es gibt Gesetze, es gibt Regeln. Es wird Zeit, dass die Bundesregierung diese Gesetze auch wieder einhält. Was dann weiterzuführen ist, das müssen Rechtsanwälte und Gerichte entscheiden. Dazu bin ich nicht befähigt. Aber die Gesetzeslage ist da, dort auch Lösungen herbeizuführen. Und sie müssen einfach wieder in dem Sinn auch angegangen werden.
Also Grenzen sichern, Abschiebung ermöglichen und durchführen und Recht und Gesetz hart anwenden, sodass Tatverdächtige auch im Gefängnis bleiben.
Auch dahingehend, wir erleben es häufig, wie gesagt, ich betreue momentan sehr viele junge Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalttaten, von Vergewaltigung, von Massenvergewaltigung wurden, wie das heute so schön heißt. Und wenn ich dann sehe, dass dort Täter mit 3 Monaten auf Bewährung aus dem Gerichtssaal rausmarschieren, obwohl sie ein Mädchen über Stunden und Tage hinweg vergewaltigt haben, dann ist das eine Frage, ist das wirklich ein mahnendes Zeichen auch an alle anderen? Ist das wirklich eine Rechtsprechung dort? Und wenn ich dann höre, dass dann Politiker sagen, ja, wir hätten das Urteil besser erklären müssen. Ein Urteil ergeht im Namen des Volkes und ich glaube, das ist unmissverständlich. Wenn das Volk das Urteil nicht versteht, dann ist das Urteil falsch, wenn man es erklären muss.
Mal ganz menschlich gefragt, ich habe es ja schon gesagt, Ihre Tochter wurde Anfang 2023 erstochen. Wenn ich heute Messerangriff google, die erste Meldung, die ich heute gesehen habe, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, eine Meldung aus Ulm. Tatverdächtig ist ein 30 Jahre alter Mann aus Eritrea. Er hat im Mediamarkt auf einen anderen eingestochen, ihn schwer verletzt. Er war ausreisepflichtig, er war vorher bereits im Gefängnis und jetzt ist Anklage erhoben worden. Macht Sie das nicht unfassbar wütend, Sie und andere Hinterbliebene, wenn Sie irgendwann wieder solche Fälle hören?
Es ist ein gewisser Grad von Verzweiflung und das höre ich auch von anderen betroffenen Eltern, dass dort leider so wenig gehandelt wird und auch im Sinne zum Schutze unserer Kinder gehandelt wird. Warum es so ist, ich kann Ihnen das nicht erklären. Was wir bloß häufig sehen, ist, dass zum Beispiel solche Urteile meistens von Richterinnen im Alter zwischen 30 und 35 Jahren gesprochen werden. Was also für mich eigentlich schon fast unverständlich ist. Und das Zweite in der ganzen Sache ist, Sie wissen auch, wir müssen für alles haften, was wir tun. Wir müssen für alles gerade stehen. Wir müssen alles dokumentieren. Wenn dort ein Psychiater sich hinstellt und sagt, ja, dem Täter, dem geht's wunderbar, da passiert nichts und den lassen wir jetzt mal laufen. Und es passiert wie in unserem Falle, dass er 4 Tage später 2 Menschen ermordet. Warum ist ein Psychiater dafür nicht haftbar zu machen? Auch dieses sind Dinge, die diskutiert werden müssen, inwieweit eine Mithaftung durch einen Betreuer bzw. Psychiater gegeben sein muss. Und wie gesagt, die Gerichte müssen angehalten werden, auch wieder in deutlicher Härte, ganz klar, präventiv und abschreckend auch Urteile zu sprechen, wo es dann nicht in der Urteilsbegründung heißen darf, er hätte ja vielleicht eine positive Prognose, deswegen können wir ihn nicht bestrafen, um seine Zukunft nicht zu verbauen. Nach der Zukunft der Opfer fragt keiner. Mir persönlich ist es völlig unwichtig, ob ein Mörder traumatisiert ist oder nicht, weil es ändert für mich und es ändert für meine Tochter auch nichts. Meine Tochter ist nicht plötzlich ein bisschen tot, weil der Täter traumatisiert ist und damit entschuldigt ist, wird meine Tochter nicht nach 2 Jahren wieder lebendig.
Trauerwache Deutschland, aufgeben ist keine Option. Unter diesem Motto wird sich morgen um 14 Uhr versammelt. Treffpunkt ist die Dresdner Frauenkirche auf dem Neumarkt. Wir bedanken uns bei Michael Kürath.
Dankeschön.